Servus miteinander, eine frische Folge Mir san 4, heute mit Torben. Guten Tag Torben, wir zeichnen ausnahmsweise den Nachmittag auf.
Ja, wunderbar. War viel zu tun heute und wir haben ja noch zwei Sportskameraden, Mir san 4, die sind im Urlaub, wohlverdient und dann machen wir es zu zweit.
Genau so ist es. Wir analysieren natürlich das 2:2 von Sonntag gegen Mainz, schauen auch voraus auf den kommenden Sonntag, auf das Spiel beim 1. FC Heidenheim und sprechen auch ausführlich über jemanden, mit dem du heute ausführlich sprechen konntest. Tom, bin ich sehr gespannt, was du berichtest. Folge 31. Auf geht's.
Mir san 4. Der FC Bayern Podcast von Sky Sport.
Wir teasen mal noch an, wir sagen noch nicht, um wen es geht. Wir reden erstmal über das Spiel in Mainz, würde ich sagen. Ja. Du warst im Stadion für uns, 2:2 ging es aus. Und die plumpe Frage dazu, wieso denn nur 2:2 gegen den Tabellenletzten?
Weil die Bayern es nicht geschafft haben, ihre Vielzahl an Chancen in Torraum zu münzen. Sämtliche Statistiken natürlich wieder klar auf Seiten der Bayern. Das war sogar einmal 91:9 Ballbesitz für die Bayern. Das spricht natürlich ganz klar für die Dominanz in diesem Spiel. Etliche Chancen liegen gelassen. Ne? Das war eigentlich so das große Problem. Und dann führst du 1:0, Lennart Kahl, war eine Frage der Zeit und mit Watz einen überragenden Torhüter von Mainz 05, der hat echt ein paar Dinger gut rausgeholt und dann ist Fußball nach wie vor immer noch ein Fehlerspiel, klingt banal, ist aber so und kurz vor der Halbzeit dann Tom Bischoff mit einem Foul an der 16er Kante, so ja ein bisschen unnötig, dann kommt der Ball halt rein, Kim unterspringt so ein bisschen den Ball, Putolski ist 1,95, glaube ich, groß. Also da bringt ein Gardemaß mit und köpft dann kurz vor der Halbzeit das 1:1. Also überraschend dann auch dieses Ergebnis. Und dann gehen sie noch in Führung mit einem ja auch überragenden Tor eigentlich. Stefan Bell mit einem herausragenden langen Ball, dann so ein bisschen hinter die Abwehrkette. Stanisic nicht ganz so auf der Höhe gewesen. Lee köpft den natürlich dann auch überragend rein. Auf einmal steht es 1:2 aus Sicht der Bayern. Ja. Da haben wir uns alle so ein bisschen gewundert. Und dann haben die Bayern ja noch den Elfmeter bekommen. 2:2 ist dann aber auch nochmal wieder ein Zeichen der Bayern, die kommen zurück. Also egal, wo sie im Rückstand liegen, ob jetzt Lissabon oder was war noch, Pauli, glaube ich, wo sie zurücklagen und Mainz, wo sie dann immer zurückfinden und dann die Spiele noch drehen oder zumindest dann eben jetzt noch einen Punkt holen, spricht halt ganz klar auch für die Klasse der Bayern.
Ja, man merkt halt auch natürlich, dass sie diese Saison, diese nicht ganz perfekte Saison, aber zumindest fast perfekte Saison ohne Niederlage, dass das auch, glaube ich, schon noch ein Faktor ist bei den Spielern. So, du willst diese Serie weiter ausbauen, auch wenn es jetzt eben das zweite Unentschieden in der Bundesliga war. Jetzt hast du gerade schon ein bisschen was angedeutet, was die Defensive betrifft. Ich habe auch ehrlicherweise gerade die Seite der Kollegen vom Kicker auf, inklusive Benotungen. Und da hagelt's Vierer in der Viererkette und davor auch bei Leon Goretzka. War das so ein bisschen das Problem, so einigermaßen neu zusammengewürfelt, mit Ito wieder in der Startelf, mit Kim, mit Bischoff. Ist es ein Qualitätsding, ist es ein Absprache-Einspielungsding aus deiner Sicht, dass man dann gegen Mainz eben diese zwei Tore kassiert?
Gut, haben sie auch in anderer Besetzung ja auch schon Tore kassiert und auch mehr als eins, jetzt auch in der Champions League. Aber es ist natürlich schon ein Faktor, wenn eine komplett neue Vierer-Abwehrkette das erste Mal zusammenspielt, die vorher so in der Form noch nie zusammengespielt hat. Kim und Ito in der Innenverteidigung, dann hat Stani für Leim auf der rechten Seite gespielt, Tom Bischoff links, der hat es ja auch schon ein paar Mal gemacht. Aber das sind dann natürlich schon Faktoren, die reinspielen in Faktor Abstimmung, Timing, Absichern, all diese Geschichten spielen da mit rein. Von daher kann das mal passieren, aber letztendlich handelt das ja Kompany momentan sehr, sehr gut, dass er allen Spielern auch Spielzeiten generiert, was wichtig ist meiner Meinung nach, dann eben auch die Belastung entsprechend steuern zu können, um jetzt eben auch kurz vor der Winterpause keine muskulären Verletzungen zu riskieren. Und das machen sie mit Bravour und von daher, wie gesagt, wenn das Spiel 5:2 am Ende ausgeht, dann darf sich auch keiner beschweren. Und so Gratulation an Mainz und an Urs Fischer, der es ja auch geschafft hat, dann eben den Bayern, ja Erster gegen 18., dass sie den Punkt aus der Allianz Arena mitnehmen. Ja, muss man dann einfach auch mal sagen, die haben es dann phasenweise auch ganz gut wegverteidigt, wenig Räume gelassen. Aber am Ende waren genügend Möglichkeiten da und dann gewinnst du 4:5:2 und keiner kräht groß danach, dass da mal wieder Gegentore gefallen sind. Aber 7 an der Zahl nach von den 11 nach Standardsituationen, ne? Das ist dann schon, glaube ich, ein Merkmal, was ein bisschen auffällig ist.
Ist, glaube ich, auch was sie und speziell auch Company eben in der Winterpause mit Sicherheit auch angehen werden, auch wenn die kurz ist, sich da nochmal ein paar Gedanken machen, vielleicht paar Varianten, gerade auch was eben das Verteidigen betrifft, sich überlegen. Ansonsten hatte ich schon auch das Gefühl, dass der ein oder andere, gerade auch Tom Bischoff zum Beispiel, hat schon sehr gute Spiele gemacht als Linksverteidiger, dass der zum Beispiel einfach nicht so den guten Tag hatte, was eben auch mal passieren kann. Wir haben schon viel über die Belastung gesprochen. Und das ist jetzt auch keiner, der jetzt groß über die Routine aktuell kommt, weil er hier und da einfach nur punktuell Spielzeit bekommt. Um auf Hiroki Ito vielleicht noch kurz einzugehen, hat jetzt auch vielleicht nicht den allerbesten Tag, ist auch seit kurzem erst wieder so richtig fit. Aber was traust du ihm mit Blick auf die Saison zu? Wie wichtig kann seine Rolle werden, gerade auch mit seiner Vielseitigkeit und seiner Zuverlässigkeit, die er eigentlich hat?
Ja, die hat er und die wird er auch wieder bringen. Für ihn ist erstmal wichtig, dass er wieder spielt. Ich meine, wir haben dreimal, reden wir da von dem Mittelfußbruch oder von der Problematik. Das ist für ihn erstmal wieder wichtig, reinzukommen, Kurzeinsätze. Jetzt spielt er das erste Mal von Beginn an, dann auch als Innenverteidiger, was er ja auch sehr, sehr gut machen kann und auch machen wird in Zukunft. Also das ist ein guter Spieler, der den Bayern auch in der Breite des Kaders guttun wird. Und die Belastung im Januar ist ja auch irre. Da sind ja, keine Ahnung, wie viel, sind 5, 6 Spiele, die Bayern da dann schon absolvieren müssen. Deswegen ist es gut, dass du da auch Möglichkeiten hast zu rotieren. Fonzi Davis wird wieder reinfinden, dass er dann auch irgendwann von Beginn an wieder aufläuft, über 90 Minuten dann auch. Also Ito wird, und das wünsche ich ihm auch, dass er da wieder komplett zu seiner alten Stärke zurückfindet, Vertrauen in seinen Körper, in seinen Fuß findet und dann wird er da sicherlich noch einige Spiele und gute Spiele auch für die Bayern machen.
Da schließe ich mich an, weil du den Januar gerade ansprichst, ich habe es hier gerade offen, also wirklich ein voller Januar, am 6. gibt es ja das Testspiel noch bei RB Salzburg. Ja. Dann eben direkt am 11. wieder Bundesliga für die Bayern gegen den VfL Wolfsburg, dann in Köln gegen Leipzig wieder, also englische Woche, dann Champions League, genau, Champions League Union Saint-Gilloise, dann wieder Bundesliga am Wochenende gegen Augsburg, Champions League gegen Eindhoven und dann am Wochenende beim HSV zu Gast. Also wie viele sind es? 7 Spiele im Januar im Grunde. Ja. Deswegen da jetzt auch schon mal so ein bisschen gucken, die Winterpause wird allen Beteiligten guttun und wird auch im Zweifel Alfonso Davis nochmal guttun, um auf ihn vielleicht noch ganz kurz einzugehen, weil ich es interessant finde, wie er bisher so wirkt. Ich finde, er wirkt schon weit, er wirkt schon spritzig, er wirkt auch so, als hätte er einfach Bock, wieder Fußball zu spielen, als hätte er auch schon zumindest eine gewisse Portion Selbstvertrauen und so dieses Selbstverständnis. Aber wie hast du ihn gesehen bisher? Waren ja dann eher kürzere Einsätze.
Ja, also man merkt es ihm an, auch in jedem Training, wie er auf den Platz geht, ne? Also der strahlt ja eine Freude aus, dass er diese Leidenszeit jetzt eben halt, da reden wir von 8, 9 Monaten, dass er die hinter sich gebracht hat. Da strahlt er komplett aus, diese positive Energie, dieses Lachen, dieses Tanzen auf dem, also wirklich. Und als eingewechselt worden ist, sein erstes Spiel, das war ja in der Champions League, das war ja so lustig, wie er dann einen wieder abgelaufen hat mit seinem unfassbaren Tempo. Defensiv abgelaufen, auf Höhe der Mittellinie, dann gelacht hat und mitten beim Sprinten oder nach dem Sprint kurz raus zum Trainer und zur Bank gelacht hat, ja, und jetzt auch gegen Mainz, sieht man ja schon, was der, ja, dass der also an Geschwindigkeit nicht großartig verloren hat und da immer noch mit seiner Dynamik, mit seiner Power und Schnelligkeit alles ablaufen kann. Also der wird noch einen riesen Impact auf das Spiel der Bayern haben und Crunch-Time ist entscheidend. Also nachher Februar, März, April, Mai, wenn es da nachher in die heißen Phasen geht, in die entscheidenden Spiele, K.O.-Spiele, da kannst du dankbar sein, dass du Fonzi Davis dann auch wieder zurück hast.
Ja, wird dann eh super spannend, wenn wir auch im Podcast noch genug drüber reden, wie denn dann die Top-11 vermeintlich aussieht, also wer in den großen Spielen ran darf. Ist es dann definitiv wieder Davis? Wahrscheinlich ja, da bin ich gespannt und auch offensiv, klar, wenn Musiala zurück ist, aber auch da sprechen wir gleich nochmal kurz drüber. Und unterm Strich steht jetzt vielleicht noch das abschließend zum Mainz-Spiel, dass sie zwar 2 Punkte verloren haben in dem Spiel, aber trotzdem die Tabellenführung wieder ausgebaut haben, weil Leipzig halt nicht gewonnen hat, beziehungsweise verloren hat. Was hast du gerade für ein Gefühl? Wer schafft es am ehesten, zumindest so ein bisschen Schritt zu halten mit den Bayern, auch wenn wir uns da ja einig sind, dass ja die Chance, dass die Bayern nicht Meister werden, relativ gering ist?
Die ist so gering, also ich sehe da auch gar keine Möglichkeit, dass eine Mannschaft, die ich jetzt als ernsthaften Verfolger sehe, das ist tabellarisch natürlich Leipzig, Dortmund, Leverkusen, ja, aber es ist alles schon zu weit weg. Und die Bayern jetzt nochmal mit den Spielern, die zurückgekommen sind, Ito, Davis, Musiala ist im Januar wieder mit dabei. Sehe ich da tatsächlich keine Möglichkeit, dass die Bayern so einen extremen Einbruch erleiden und die Konkurrenz darf ja eigentlich fast gar kein Spiel verlieren. Also wenn die Bayern selbst mal 2, 3 Spiele verlieren, dann müssen ja alle anderen alles weghauen und dürfen auch nicht großartig federn lassen. Und da sehe ich die Wahrscheinlichkeit eigentlich bei fast null, dass da eben eine Mannschaft den Bayern da am Ende die Meisterschaft noch streitig machen wird. Also von daher, ja, ich will noch nicht gratulieren, aber es wird sicherlich ein sehr früher Zeitpunkt in der Saison sein.
Das glaube ich auch. Ich bin da auch bei dir. Du hattest ja so lange das Gefühl, Leipzig vielleicht spielerisch und auch was die Konstanz betrifft, die beste Mannschaft nach den Bayern in der Bundesliga. Aber auch die oder auch denen fehlt jetzt eben die Konstanz. Dortmund sowieso und spielerisch nicht wirklich überzeugend. Leverkusen, finde ich, spielt noch den schönsten Fußball, gerade auch offensiv und den, ja, vielleicht auch sogar den besten Fußball, aber auch die immer wieder mit so Aussetzern, wo man dann auch unter die Räder kommt, wo es defensiv einfach große Probleme gibt. Ja. Deswegen.
Ja, Leipzig hat natürlich den, ich sag mal, zumindest diesen einen Vorteil, dass sie halt jetzt nur belastet sind durch die Bundesliga. Also vollen Fokus, volle Trainingswoche, volle Trainingsinhalte, Automatismen, all das können sie ja weiter verfestigen mit Ole Werner. Das ist möglicherweise dann ein Fund nachher mit Blick auf die, ich sag mal, ja, Vizemeisterschaft dann vielleicht angesprochen, aber dass die sich dann auch in den Rängen der Champions League am Ende einreihen werden. Also da bin ich 100% von überzeugt. Und aber wie gesagt, die Meisterschaft geht nächstes Jahr auch wieder nach München.
So schaut's aus. Dann nochmal ganz kurz Trommelwirbel. Wir haben es angeteasert. Du hattest heute ein Exklusivinterview mit
Harry Kane.
Nicht so schlecht. Erstmal, wie war er denn drauf? Wie war es für dich? Wie war es für euch?
Super angenehmer Gesprächspartner, also so in der Mixed oder auch nach dem Spiel, wo ich mal direkt am Pitch hatte, immer angenehm mit ihm zu sprechen, keine Allüren, authentisch, kriegst halt immer eigentlich auch Antworten von ihm, ist sich da auch keiner Frage zu schade, also es hat echt total viel Spaß gemacht, war eine angenehme Atmosphäre, Gesprächsatmosphäre und ja, waren ein paar interessante Sachen dabei.
Ja, erzähl mal, was ist inhaltlich hängen geblieben? Vielleicht 2, 3, 4 Sachen. Das ganze Interview gibt's natürlich bei Sky zu sehen, speziell ab Donnerstag. Wir nehmen jetzt Mittwochnachmittag auf. Morgen Donnerstag abends dann die kompletten 15 Minuten, das komplette Interview eben bei uns zu sehen. Aber gib uns gerne den kleinen Vorgeschmack.
Ja, am Anfang hatte ich ja versucht, ihn mal so ein bisschen deutsche Sätze rauszulocken, ne, wie es aussieht mit seinem Deutschunterricht, wie weit ist er. Aber der ist ja vollends Profi, sagt er, nee, macht er noch nicht, das macht er erst, wenn er dann auch irgendwann uns mal in der Mixzone überraschen wird und da sein erstes Interview auf Deutsch abhalten wird. Also er wird jetzt gar nicht versuchen, vorher, ja, so ein paar Stichpunkte oder einfach so ein paar Wörter raus. Er hat gesagt, nee, mache ich nicht, will auch nicht, dass darüber gesprochen wird, sondern erst, wenn ich der Meinung bin, das ist eine schwere Sprache, ganz süß, dass er sagte noch, dass seine Kinder da ein bisschen schneller sogar noch sind, die Sprache zu lernen als er. Und ja, ansonsten natürlich hochinteressant der Robert Lewandowski-Rekord, inwieweit er den angehen will, kann und ob er glaubt, den auch knacken zu können. Da kam ein klares Ja, dass er sich das zutraut, dass es natürlich ein unglaublicher Wert ist und er natürlich noch 4, 5 Monate dann entsprechend in dieser Form weiter performen muss. Aber das ist sein Ziel, dass er diesen unglaublichen Rekord in der Bundesliga jetzt knacken will, auch in der Saison. Er hat 18 Tore nach 14 Spielen in der Liga, das ist eine unglaubliche Quote. Und von daher sind wir noch nicht mal bei der Halbserie bis Spieltag 17 und da kommen ja noch ein paar Spiele. Also von daher ist er da absolut auf dem richtigen Weg und er will es machen, er traut sich zu, lobt extrem Kompany als Trainer und als Mensch. Das fand ich auch ganz interessant. Also nicht nur zu sagen, als Trainer bringt er uns voran und mit der Spielidee, Spielphilosophie, das, was er einfordert im Training, aber auch eben halt in den Spielen, aber auch diese Menschlichkeit nochmal hervorgehoben. Und ja, das waren so Kernaussagen. Musiala Rückkehr, freut er sich immens drauf und hat Fonsi auch im selben Atemzug genannt, weil er gesagt hat, das sind nochmal zwei Spieler, die Mannschaft da auch nochmal auf ein anderes Niveau heben können, die das vor den Verletzungen schon gezeigt haben. Und er sich ja immens auf beide freut und sagt, hey, wir haben da de facto eigentlich zwei Neuzugänge. Und das wird die Mannschaft in der Rückrunde noch stärker machen. Und er will alle Titel gewinnen, das hat er auch noch gesagt. Also Bundesliga ist klar, DFB-Pokal, Champions League und darüber hinaus Weltmeisterschaft mit England. Also er hat noch was ganz Großes vor jetzt hier in dieser anstehenden Saison.
Der Lewandowski-Rekord ja bei diesen 41 Toren, vielleicht das nochmal erwähnt und dann die Folgefrage an dich, traust du es ihm zu? Also wie du sagst, ist auf einem guten Weg, muss es halt über die ganze Saison auch hinbekommen. Dass er verletzungsfrei bleibt, sind wir uns auch einig, die Chance ist definitiv da. Ja, dann sind es halt noch 23 Tore.
Ja, und die traue ich ihm zweifelsohne zu. Man muss ja nur bedenken, dass er im Oktober ja so eine, ich sag mal, eine kleine Dellchen. Delle hatte, was die Anzahl der Tore ging. Also die Torquote, die er ja eigentlich dann August, September, Oktober und Dezember dann auch wieder hat. Im Dezember gleich wieder angeschlossen. Deswegen, also wenn er fit und gesund bleibt, er sagt ja auch, er genießt jetzt die Winterpause mit der Familie, fliegt Richtung Karibik, irgendwo, wo es warm ist. Tennis spielen, paddeln, mit der Familie Zeit verbringen, mit den Kindern. Dieses Erholen, das ist für ihn natürlich auch immer noch mal wieder was Neues. Kennt er nicht aus der Premier League und kennt er jetzt natürlich aus der Liga. Aber das sagt er, und das glaube ich ihm auch, dass er da noch mal so ein bisschen den Tank füllt, Körner sammeln, runterkommen, mental relaxen, körperlich. Deswegen, ich traue ihm, wenn er nicht längerfristig ausfällt, mal über ein paar Wochen, traue ich ihm zu, dass er Roberts Rekord in der Saison brechen wird.
Ich auch. Ich glaube, er darf sich diese Dellchen nicht mehr erlauben, sonst wird's eng, einfach was die Quote betrifft. Sonst bräuchte er ein paar überragende Spiele. Aber wenn er das weiter hinkriegt, eben diese, ich sag mal, 1-2 Tore pro Spiel,
genau,
dann kann man's gut zu Ende rechnen, dann wird's funktionieren, dann kann's zumindest funktionieren. Übers Menschliche haben wir immer wieder viel über Kane gesprochen, auch gerade schon total feiner Kerl, höflich, keine großen Star-Allüren. Immer wieder gelobt, auch für sein Wirken so in der Mannschaft, auf dem Platz sowieso, Kommunikation, Laufen etc. Aber vielleicht sportlich. Kannst du nochmal kurz versuchen zu erklären, auch wenn es komplex ist bei ihm, was macht ihn aus, was macht ihn vor allem so gut und so wertvoll für die Bayern?
Ganz kurz, das schließt da auch mit ein. Die Anekdote Oktoberfest, wo er doch unten durch die Mixzone lief und die Mannschaft da frei hatte und eigentlich diesen Termin, da geht jeder privat auf die Wiesen und das haben auch ganz viele Spieler gemacht. Und dann habe ich ihn gefragt, ja Mensch, morgen ist er frei und dann aufs Oktoberfest. Und das ist dann eben halt auch die typische Harry Kane-Antwort und das macht er dann auch. Er sagt, nee, ich gehe nach Hause, relax mit meiner Familie und das ist eben halt der eine Punkt, dass er komplett für den Fußball lebt und da auch ein ganz gesätteltes, tolles, schönes Umfeld hat mit seiner Familie. Und was ihn als Stürmer auszeichnet, ist halt, dass er für mich der Kompletteste ist, der jetzt nicht nur den Strafraum beherrscht, der nicht nur beidfüßig ist, Kopfballspiel, Elfmeter sicher, sondern dass er halt auch brutal arbeitet für die Mannschaft. Die Wege, die er zurücknimmt, ich meine, wir sitzen oft gemeinsam im Stadion, wenn wir sehen, wo er sich die Bälle dann auch holt, wenn du siehst, er ist nicht richtig im Spiel, so nach 10, 15 Minuten lässt er sich fallen, steht hinten in der eigenen Hälfte bei den Innenverteidigern, holt sich die Bälle ab, ja, holt so ein bisschen den Rhythmus, kriegt das Gefühl für die Situation, schießt die Bälle diagonal, also auf den Punkt gebracht, um dann sich wieder in die entsprechenden Situationen auch vorne reinzubringen. Das ist absolut beeindruckend. Klar, es gibt ein Haaland, ich mag auch diese Komplettvergleiche nicht, weil sie dann immer irgendwo auch irgendwie anders sind, anders spielen. Ja. Und Mbappé, alles überragend. Aber dieses Gesamtpaket Harry Kane macht ihn halt so fast einzigartig.
Das ist lustig, weil du es auch sagst, dass wir öfter nebeneinander im Stadion sitzen. Ich habe oft das Gefühl, wenn Harry Kane trifft, dann schauen wir uns kurz so an, nicken uns so zu so und zucken mit den Schultern. Ja, war halt wieder Harry Kane, ne? Weil es ist halt wirklich nichts Besonderes. Also es ist beeindruckend, wie du sagst, aber er macht das mit einer Selbstverständlichkeit und mit einem Rhythmus. Es ist einfach krass und wir haben ja auch beide Lewandowski beispielsweise bei den Bayern erlebt, ein brutaler Stürmer. Aber halt ein klassischer Stürmer. Also der macht seine Tore, der ist wahnsinnig wichtig im und um den 16er. Aber überspitzt gesagt war es das halt dann so ungefähr. Und wie du sagst, Harry Kane macht halt das ganze Spiel aus, macht die ganze Mannschaft besser, verteilt die Bälle. Und ja, ist wahrscheinlich auch, wenn man jetzt, man kann jetzt über Leo Messi und so noch reden, der, ob er jetzt Stürmer war oder nicht, der natürlich auch einen riesen Einfluss aufs Spiel hatte. Aber abgesehen von so 2-3 ist dann Harry Kane auch wahrscheinlich der Offensivspieler, der eben am meisten Einfluss hat auf eine ganze Mannschaft. Und wenn du das beim FC Bayern schaffst, mit Mitspielern, die auf einem ähnlichen Niveau zumindest sind, dann zeichnet dich das einfach krass aus und dann kann der FC Bayern wahnsinnig froh sein, dass es damals geklappt hat, haben da ja auch viel über die Ablösesumme dann diskutiert, 100 Millionen zu viel für einen 30-Jährigen etc. Die Frage habe ich jetzt schon lange nicht mehr gehört. Kein Wunder, weil er einfach ohne Ende performt. Dann sind wir vielleicht beim letzten kleinen Kane-Thema, was ja jetzt auch aktuell eben Thema ist, mögliche Vertragsverlängerung. Was ist dein Gefühl? macht er es, wird es passieren, weil bisher klang er immer ziemlich positiv, was das betrifft, ohne sich festzulegen.
Es gibt viele Argumente, die dafür sprechen, ne? Also zum einen, was ihm wichtig ist, dass seine Familie sich sehr, sehr wohl fühlt hier in München und in der Umgebung, haben ein tolles Haus. Das ist schon wichtig für Harry Kane, er ist ein Familienmensch und das ist schon mal ein wichtiger Aspekt, wenn das familiär auch alles so gesettelt ist und sportlich kann er mit den Bayern und das sieht er ja, Titel gewinnen, noch mehr Titel gewinnen, international sieht das gerade super aus, was sie in der Champions League spielen, sie haben ja jetzt nicht nur Fallobst gehabt, sondern auch schon mit Chelsea, mit Paris, mit Arsenal-Mannschaften da komplett auf Augenhöhe, von daher kann Bayern ihnen dahingehend eigentlich alles bieten, um weiter auf diesem Niveau zu spielen. Man hat das Gefühl, dass er das körperlich eben halt auch genauso zurückgeben kann. Bin da mal ein bisschen vorsichtig. Klar, wir reden dann von 2 Jahren dann irgendwann, wenn der Vertrag dann ausläuft. 2 Jahre sind da nochmal viel, aber ich sehe jetzt keinen Grund, warum Harry Kane und die Bayern sich denn nicht im offenen Gespräch gegenüber sitzen und da auch sicherlich einen Konsens finden, dass Harry möglicherweise darüber hinaus auch noch in München bleibt.
Genau, es ist auch, wie du sagst, eben der Vertrag läuft noch bis nicht kommenden Sommer, sondern nächsten Sommer, also Sommer 27. Ja. Deswegen jetzt auch nicht die ganz, ganz große Eile. Aber ja, die Bayern werden gut daran tun, wenn sie mit ihm verlängern wollen, wovon aktuell auszugehen ist, das eben relativ früh schon mal einzuleiten. Und dann bin ich genau bei dir. Viele Argumente, die dafür sprechen. Dann haben wir Harry Kane, glaube ich, erstmal abgehakt. Harry Edward Kane, wie er ja komplett heißt. Wie gesagt, das komplette Interview dann Donnerstagabend bei Sky einschalten. Lohnt sich. Und dann habe ich passend dazu noch eine Frage an den Ex, also an dich, an den Ex-Fußballer, an den Ex-Profi. Du meintest hier schon mal, dein bester Gegenspieler wahrscheinlich war Yildiray Başturk, weil einfach
sehr unangenehmste.
Weil technisch sehr stark, weil quirlig und so weiter. Wenn du jetzt so ein bisschen drüber nachdenkst, Gegenspieler, die du mal so komplett kalt gestellt hast, idealerweise über 90 Minuten oder solange es halt ging in der Konstellation, fällt dir da jemand ein, vielleicht einer von den Größeren, die sich danach gedacht haben, ach, dieser scheiß Tom Hoffmann hat mir wieder das ganze Spiel versaut.
Ja, gab es sicherlich einige. Marcelinho kann ich mich noch dran erinnern, Hertha BSC, da hatte ich mal den Auftrag, den komplett aus dem Spiel zu nehmen. Da habe ich tatsächlich Manndeckung spielen müssen gegen ihn. Das lief damals hervorragend.
Wie weit bist du mit?
Schon fast tatsächlich so der übliche Gang zur Toilette, ne? Das, was ja immer besprochen wird. Da war ich auch in der 11. des Tages, war wirklich ein Top-Spiel. Er hatte auch überhaupt keinen Bock mehr und war auch hochgradig genervt. Gegen Giovanna Elber spiele ich jetzt sicherlich auch noch gerne. Ja, wir hatten ja Benefizspiele schon mal. Aber gab es auch ein Spiel im Olympiastadion, wo wir zumindest zur Halbzeit stand es noch 0-0. Giovanni nicht einen einzigen Zweikampf gewonnen. Es gab da diese Statistiken damals. Die wurden noch eingeblendet. 100% Zweikampfquote. Hat mir dann aber am Ende nicht viel genützt, weil wir dann noch extrem auf die Nuss bekommen haben. Damals im Derby 60 gegen Bayern. Aber gegen Giovanni habe ich immer gerne gespielt. Also tatsächlich, weil das war immer so vor dem Spiel. Klar, wir kannten uns ja und es war immer so ein besonderer Reiz, immer sehr fair, aber ein Schlitzohr. Du musst immer wach sein. Und der hat ja auch alles gekonnt irgendwie. Der war technisch stark, der hat einen guten Antritt gehabt. Der hat einen super Abschluss gehabt. Wenn du den natürlich irgendwie 2 Kontakte gibst, irgendwo gerade auch im 16er, was du vermeiden sollst, dann war da immer sehr unangenehm und aber auch immer wieder schön, gegen ihn zu spielen. Also die Spiele gegen Giovanni haben mir auch tatsächlich immer sehr, sehr viel Spaß gemacht. Und Jan Koller hatte ich auch mal erzählt, 2,2 Meter Ochs. BVB damals so, das waren dann so Duelle gerade, natürlich lang und hoch, immer versucht auf Koller so dann diese Kopfballduelle dann auch gewinnen zu können, den einen oder anderen dann auch, das Timing zu haben, genau zu wissen, wann abzuspringen, vielleicht wann auch in den Körper rein, wo zu blocken. Ja, gab da ganz viele Facetten an Stürmern, die ganz, ganz viele Spiele auch total interessant gemacht haben und für einen selber dann auch immer wieder, ja, in der Analyse und in der Spielvorbereitung und so dann auch immer wieder was komplett anderes war. Und du wusstest, da kommt jetzt was anderes auf mich zu.
Spannend. Kann ich nicht ganz mithalten. Dann lass uns schwenken und nach Unterhaching schauen. Genauer gesagt aufs Stadion. Es ist schon länger klar, jetzt ist es auch offiziell. Also ab dem 1. Januar übernimmt offiziell die Allianz Arena GmbH, den Sportpark Unterhaching heißt unterm Strich, den Bayern gehört dann sozusagen auch der Sportpark Unterhaching. Die Spielvereinigung wird da weiter spielen, quasi dann als Mieter ihre Heimspiele da austragen. Und ja, das erste Ziel oder das größte oberste Ziel dabei, dass dann die Bayern-Frauen eben da spielen. Champions League schon ab 26, 27. Ansonsten soll noch viel angepasst werden und dann sollen eben komplett Trainingsbetrieb und die Spiele dort eben in Unterhaching ablaufen. 15.000 Zuschauer, 3 super Trainingsplätze, kann ich sagen. Du kennst das Gelände auch, haben öfter auch mal Preise bekommen für die guten Plätze, also für die Greenkeeper. Es gibt ein Clubheim mit Gaststätte und so weiter. Also echt gute Voraussetzung, dass eben da die Bayern-Frauen nochmal so den nächsten Schritt machen können. Eben guter Schritt, oder? Für den FC Bayern genau alles richtig gemacht und die Hachinger freuen sich im Zweifel auch.
Ja, ich kenne ja das Gelände, weil ich ein Jahr da gespielt habe unter Auge noch. Mein letztes Jahr meiner Karriere und ja, die Infrastruktur dort ist super mit dem Stadion, mit dem Platz natürlich. Die Trainingsplätze, gut, im Winter mussten wir das ein oder andere Mal auch ausweichen, weil die Trainingsplätze dann nicht mit der entsprechenden Rasenheizung bestückt waren und so. Natürlich gibt's da auch noch Dinge, die du machen musst, aber auf der anderen Seite ist es für die Frauen des FC Bayern natürlich super, weil am Campus gehen 2,5 bis 2,8 oder so da in das Stadion rein. Sie haben schon in der Allianz Arena gespielt vor 57.000. Das war beeindruckend. In der Champions League auch schon 30.000. Ja, ich bin mir sicher, dass wir jetzt wahrscheinlich auch nicht jedes Heimspiel der FC Bayern Frauen 15.000 da im Stadion haben werden. Also wenn, würde ich mich freuen. Aber das ist sicherlich mit Blick auch den Frauenfußball und auch vom FC Bayern München weiterzuentwickeln. Und halte ich das für eine absolut sinnvolle Möglichkeit oder beziehungsweise auch gute Sache von den Bayern, dass sie da dann nochmal zugeschlagen haben. Also das bin gespannt, wie es dann nachher nochmal dann auch wirklich wird, wenn sie dann auch anfangen, vielleicht eigene Ideen damit einbringen zu wollen, was jetzt auch die Trainingsplätze oder ja, vielleicht auch mal die Gaststätte. Ich weiß ja nicht, was da dann irgendwann mal in Zukunft vorschwebt, aber ich finde aus Sicht der Bayern sicherlich sinnvoll und Haching hatte ja immer mal wieder die Probleme finanziell. Von daher wird Manni Schwabel da genau wissen, was er getan hat.
Ja, und Unterhaching freut sich eben auch, dass das zumindest Stück für Stück dann auch das ganze Gelände, wie du gesagt hast, nochmal ein bisschen modernisiert wird, bisschen angepasst, nochmal ein bisschen auf eine höhere Stufe gebracht, weil dann eben auch die Spielvereinigung selbst natürlich von den besseren Bedingungen profitiert. Also ja, Klassische Win-Win-Situation am Ende. Zurück zu den Bayern-Männern, zurück zu Jamal Musiala, würde ich sagen. Du hast ihn zumindest auf dem Weg ins Mannschaftstraining gesehen, vielleicht hier und da auch mal einen Blick hinter den Vorhang werfen können, teilintegriert eben ins Mannschaftstraining. Was hast du sehen können? Wie weit ist er aus deiner Sicht schon?
Ja, die letzten Wochen wirklich auch schnelle Fortschritte gemacht. Und das ging jetzt wirklich zügig. Ich hatte ja am Anfang gesehen, wo er das erste Mal gelaufen ist, Laufrunden. Da habe ich schon gedacht, boah, das sieht aber alles noch ein bisschen unrund aus. Völlig legitim und normal. Aber jetzt die letzten Wochen sukzessive gesteigert. Also auch die Sprints, Bewegung, Ball, ganzen kurzen Drehungen, Abschlüsse. Das ging schon richtig flott. Und deswegen ist es für ihn jetzt nochmal extrem wichtig, dass er ja nach 5 Monaten Verletzungspause und der harten Verletzung dann jetzt auch ja teilintegriert im Mannschaftstraining dabei ist. Wurde herzlich empfangen gestern, Spalier, gibt's immer den Klatscher auf dem Nacken oder auf dem Hintern oder auf dem Rücken. Das war wieder sehr lustig anzusehen auf den sozialen Kanälen der Bayern. Der wird froh sein und klar, kein Thema gegen Heidenheim und wird dann im Januar, so wie Kompany das ja auch schon gesagt hat, sicherlich seine ersten Minuten bekommen und da sollte man jetzt auch, wie gesagt, auf den letzten Metern seines Comebacks da auch nicht jetzt überpacen, sondern ihm dahingehend die Ruhe geben. Und ich glaube, wir sind alle froh, wenn Jamal Musiala dann auch wieder zu seinem vollen Leistungsvermögen zurückkommt, mit Blick auch auf die Weltmeisterschaft. Da sind wir alle patriotisch und wünschen ihm da natürlich nur das Beste, schnell wieder fit werden und Spaß am Spiel.
Ich glaube, da sind sich sogar die meisten Bayern, Nicht-Bayern-Fans einig, dass sie froh sind, wenn Jamal Musiala dann wieder letztendlich so richtig auf dem Platz steht. Die Bayern haben auch ein Video gepostet, wo er eben in dem Mannschaftstraining die Übungen mitmacht. Ich finde, es wirkt schon relativ dynamisch, relativ rund, vielleicht hier und da noch so ein kleines bisschen vorsichtig. Aber ja, kommt alles mit der Zeit. Ist ja logisch und man freut sich dann einfach drauf. Ist ein bisschen schwer zu prognostizieren, aber was ist realistisch, meinst du, wann er wieder wirklich so bei annähernd 100% ist, irgendwie Laufe des Februars, Laufe des März, wahrscheinlich wird es schon dauern, oder?
Ja, das würde ich als realistisch sehen. Also jetzt Ende Februar sowas, dann eben auch über du brauchst ja erstmal Vertrauen auch wieder in deinen Körper, in dein Sprunggelenk. Wenn du da mal wieder in Zweikämpfe gehst oder da einen Pressschlag hast oder mal wieder eine Situation, wo der Torwart möglicherweise so eine 1-1-Situation Das ist erstmal wichtig für die Birne, das alles so ein bisschen dann auch wieder hinzubekommen. Und deswegen dauert das dann schon auch das ein oder andere Spiel und dann auch Spiel über 90 Minuten, du brauchst die Spielfitness, ist was anderes, ob du jetzt, sag mal, so eine Trainingsfitness hast, aber so eine Spielfitness brauchst du auch. Und das geht dann auch nachher über die Anzahl der Spiele. Deswegen würde ich da auch tatsächlich von Februar, März reden und ja, die Zeit wird er bekommen. Also die Bayern haben ja da jetzt auch tatsächlich keinen wirklichen extrem Druck, wenn man sieht, wie es gerade in der Offensive auch harmoniert, wie es funktioniert. Deswegen ist es ja auch gut, dass du dann auch die Belastung so ein bisschen steuern kannst. Dann kannst du nimmst einen Karl mal raus, den Olise oder den Gnabry oder wen auch immer und kannst dahingehend ja auch Jamal immer sukzessive weiter seine Minuten und seine Steigerung geben.
Wir dürfen auch nicht vergessen, der ist erst 22. Ne? Man hat das Gefühl, der ist schon seit 10 Jahren in diesem Profigeschäft. Und ja, irgendwie Mitte, Ende 20, aber nee, der ist erst 22 und man stelle sich vor, ich klopfe auf Holz, da passiert jetzt wieder was, will man sich wirklich nicht vorstellen, weil ja, dann kann es wirklich einen Knick in seiner Karriere geben und das hoffen wir ihm alle nicht. Zweites Personalthema noch, Manuel Neuer ist jetzt nicht so der allergrößte Verlust für die Bayern, würde ich sagen, hat Muskelfaserriss sich zugezogen, also wird eben auch am Sonntag gegen Heidenheim keine Option sein, wird von Jonas Urbig vertreten werden, wenn nichts Besonderes passiert, ja, und dann eben so im Laufe der ersten 1, 2, 3 Januarwochen auch wieder fit sein, wenn alles normal läuft und dann auch wieder zwischen den Pfosten stehen bei den Bayern, kann man so zusammenfassen?
Ja, das Ziel ist, dass er sogar beim ersten Spiel gegen Wolfsburg wieder dabei ist. Also meine Info war, dass Wolfsburg-Köln, und das ist ja gleich eine englische Woche zu Beginn, dass Manu da auch wieder genesen ist und fit ist. Also da redet man von einem kleinen Muskelfaserriss, den wir ja selber im Spiel gar nicht so wirklich wahrgenommen haben. Ich habe es nur gemerkt, als er bei der Weihnachtsshow, die draußen im Stadion lief, dann mit Doc Hane die Treppen hoch ist, relativ schnell in die Kabine und dann eben halt auch raus aus dem Stadion. Und das war halt so, Kapitän unten bei der Show nicht mit dabei, dann habe ich selbst da noch nicht so wirklich was gedacht. Und dann aber, ja, als die Diagnose kam, ich habe auch keine Situation im Spiel gesehen, wo er dann vielleicht möglicherweise sich mal hinten hingepackt hat oder so. Deswegen, also nichts Gravierendes. Und ja, Urbig hat es super gemacht in den Spielen. Bundesliga hat kein Tor kassiert, 2-0. Im Pokal hat er 2 gespielt. Also gegen Stuttgart war es super gehalten und dann auch mit seinem Fuß den Ball zum 1-0 mit initiiert, den er da schön den Schnuffi über 60 Meter in Fuß von Leimer spielt. Also der ist am Fuß sicher, er hält gut und ist ja genau das, was die Bayern auch wollten, dass er dann eben bei einem Ausfall von Manu Neuer dann auch seine Spiele bekommt. Und die bekommt er jetzt immer mehr, bekommt dadurch auch immer mehr Sicherheit. Also ich glaube, da muss man sich keine großen Gedanken machen.
Und was man hier und da vielleicht auch gar nicht mehr immer auf dem Zettel hat, Sven Ulreich gibt's auch noch, ne? Also als auch immer sicheren Vertreter, wenn er die vergangenen Jahre dann mal zwischen den Pfosten stand. Also was die Torwartposition betrifft, müssen sich die Bayern-Fans wirklich keine Sorgen machen. Dann lass uns nochmal konkret auf dieses Spiel gucken. Heidenheim 11 Punkte erst auf dem Konto, schlechteste Abwehr der Liga, 30 Gegentore. Aber die Bayern haben sich zuletzt halt auch dann doch hier und da mal schwer getan gegen Teams vom Tabellenende, jetzt Mainz, gegen Pauli. St. Pauli war es auch keine einfache Nummer. Was erwartest du in Heidenheim für eine Partie?
Ja, auch wieder ein ekliges Spiel möglicherweise für die Bayern. Sie haben ja Erfahrungswerte schon gehabt, dort zu spielen. Mhm. Und von daher wissen sie, was da auf sie zukommt. Conny Leimer fehlt mit der 5. gelben Karte, der fällt aus. Niklas Stecksen beim Afrika Cup, beim Senegal weg, Manu Neuer nicht mit dabei, so. Aber Luis Diaz kommt zurück nach seiner Rotsperre in der Champions League, 2 gefehlt und jetzt auch zuletzt gegen Mainz mit der 5. gelben. Also der wird auch heiß sein und man merkt ja auch, dass die Bayern, wenn Diaz auf dem Platz ist, da auch das nochmal ein bisschen andere Bayern sind, weil er halt mit seiner Mentalität, mit seiner Energie, mit seiner Körpersprache, mit seiner Wucht da schon auch dem Spieler Bayern sehr gut tun wird. Und das ist gerade so ein Spiel in Heidenheim, das wird körperbetont sein. Da ist das schon ganz gut, dass Luis Diaz dann auch wieder zurück ist. Und bin gespannt, wie die Bayern das da handeln werden. Das ist immer das letzte Spiel, aber sie wollen die Serie weiter fortsetzen, kein Bundesligaspiel verlieren und wollen dann natürlich einen Dreier zum Abschluss holen.
Ja, wie du so angedeutet hast, vor knapp 2 Jahren haben die Bayern da eben 2-3 verloren, obwohl sie 2-0 schon vorne lagen. Ja. Man will das will man natürlich verhindern, was ähnliches, und man will auch verhindern gegen einen der der vermeintlich schwächeren Gegner da wieder mal Punkte liegen zu lassen, wie jetzt eben auch gegen Mainz.
Ja, aber die kämpfen, ne? Also die sind unten im Tabellenkeller. Das ist ja genau wie Mainz auch, ne? Die hatten 6 Punkte, kommen dahin, war eigentlich so von vornherein, haben wir gesagt, komm, Erster gegen 18. Nur 6 Punkte, tralala. Deswegen, also Heidenheim muss und wird, und egal, ob der Gegner Bayern heißt, sie werden jedes Spiel versuchen, und sie haben ja immer Momente im Spiel, wo sie anlaufen, wo sie pressen, wo sie schnell vertikal nach vorne. Das ist ja das Spiel von Schmidt, und ja, ich bin gespannt.
Du, ich durfte auch beim Conference League-Spiel, ich schaue gerade, wann es war, am 28.11. durfte ich in Heidenheim sein gegen Chelsea, wo du denkst, ja, Weltklub gegen die Heidenheimer, das wird ein Schützenfest. Die haben es mega lange sehr, sehr offen gehalten. Es stand lange dann 1-0, 40 Minuten lang, ganz am Ende, kurz vor Schluss noch das 2-0 für die Londoner eben. Und ist jetzt vielleicht nicht das allerlauteste, das allergrößte Stadion mit der allerverrücktesten Atmosphäre, aber schon einer speziellen Atmosphäre, mit der du erstmal klarkommen musst. Deswegen, ja, die Bayern eben auch gerade Ende Dezember kann man sich dann schon mal warm anziehen, im wahrsten Sinne des Wortes. Vielleicht noch kurz auf die Aufstellung, schon mal eine kleine Prognose. Wir haben ja Freitag auch unser Format Erste Elf, wo es auch unter anderem um die Bayern gehen wird. Meinst du, es gibt dann die vermeintliche Top-Elf wieder? Meinst du, es wird so eine Mischung? Wird es eher eine Rotationself in Anführungszeichen?
Ja, wird in der Innenverteidigung Upa und Tah wieder bringen, da bin ich mir sehr sicher.
Glaube ich auch, ja.
Und dann ist die Frage hinten links, ne? Also von sie von Beginn an, weiß ich nicht, ob er das schon macht, ob es jetzt sinnvoll ist, kurz vor der Winterpause, oder ob du ihn dann eher wieder beim gewissen Spielstand bringst. Aber da kann Tom Bischoff wieder spielen, da kann Guerrero möglicherweise auch nochmal wieder spielen. Ito kann da als linker Außenverteidiger auch spielen. Also da gibt's ja viele Varianten. Stani kann rechts hinten verteidigen, im Zentrum Kimmich, ja, bin ich mir eigentlich sicher, dass er spielt, und dann möglicherweise Pavlo wieder neben ihm, Diaz wird reinrutschen, Olise, Gnabry, Kane oder eben halt Karl und Gnabry möglicherweise raus, so das ist so, ja, da hast du Möglichkeiten und Varianten, deswegen, die Bayern werden morgen auch nochmal am Donnerstag frei haben, da werden die auch nochmal durchschnaufen, also du siehst dann schon, dass sie dann eben halt auch jetzt die ganze Woche, eine lange Woche hatten, dass du da nicht diesen ganz großen Wert drauf nehmen musst, auf die extreme Belastung zu schauen, die werden das schon die Woche über dosieren, deswegen gehe ich davon aus, dass sie da auch mit der vermeintlich besten Elf auch wieder auflaufen.
Glaube ich auch. Schauen wir uns an. Sonntagnachmittag sind wir schlauer. In dem Sinne nochmal liebe Grüße an die beiden Urlauber, Plätti und Kerry. Ich hoffe, ihr habt eine gute Zeit. Die hören natürlich auch den Podcast, dementsprechend hören sie jetzt unsere Grüße. Davon gehe ich auch aus. Und sag dann vielen Dank, lieber Torben. Vielen Dank fürs Zuhören. Und nicht bis nächste Woche. Am 24. wird es keine Folge geben. Wahrscheinlich haben wir jetzt eine kleine 2-wöchige Pause. Wir haben es noch gar nicht so zu Ende besprochen, aber es ist eben einmal der 24. und dann einmal der 31. Vermutlich gibt es dann am 7. oder am 8. Januar wieder eine neue Folge. Wir sind 4. Vielen Dank fürs Zuhören.
Dann müssen wir ja schon mal sagen, frohe Weihnachten und einen guten Rutsch ins neue Jahr. Viel Gesundheit. Das wünsche ich allen Zuhörern. Also wirklich.
Du hast völlig recht. Kann ich mich nur anschließen. Merry Christmas und schon mal ein Happy New Year.
Yes. Und
Torben, wir sehen uns nachher beim Teamabend. Bis gleich.
Ich freue mich. Bis gleich.
Bis dann. Ciao, ciao.
Wir sind 4. Der FC Bayern Podcast von Sky Sport.